fast wöchentlich gibt es ja jetzt neue Berichte. Erst jüngst gab es wieder die Razzia gegen eine rechte Terrorgruppe und da ist auch wieder ein Verwaltungsmitarbeiter der Polizei in NRW so ein bisschen in den Fokus gerückt oder in Zusammenhang gebracht worden. Sind denn Rechtsradikale in Sicherheitsorganen ein neues Phänomen oder wird jetzt gerade von Journalistinnen und Journalisten ein bisschen genauer hingeschaut?
Prinzipiell ist es natürlich so, dass es sich hier nicht um ein neues Phänomen handelt. Aber was wir sehen, dass die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung und die Offensive, mit der die extrem rechte Bewegung gerade an die Öffentlichkeit geht, mit der sie sich aber auch militant organisiert, dass das dazu führt, dass auch Polizeibeamte, Elitesoldaten und andere Beschäftigte aus Bundeswehr und Polizei insbesondere ganz offen in diesen Netzwerken eben aktiv sind.
Sie haben jetzt schon die Polarisierung der Gesellschaft angesprochen, aber so Sicherheitsorgane wie Polizei, Bundeswehr zeichnen sich ja auch durch eine sehr hierarchische Ordnungsstruktur irgendwie aus. Gibt es da auch Ursachen dafür, dass vielleicht besonders rechtsaffine, rechtsradikale Menschen dorthin gehen?
Für unseren Sammelband Extreme Sicherheit haben wir zu der Frage, wer fühlt sich eigentlich zum Polizeidienst hingezogen, zwei ausgewiesene Forscher und Praktiker befragt. Ja, zum einen Tobias Singelstein, der in Bochum den Kriminologiestudiengang leitet unter anderem und Christoph Kopke, der an der Hochschule für öffentliches Recht in Berlin angehende Polizeibeamte ausbildet. Und die sagen, und das finde ich auch wichtig, dass eben noch nicht ausreichendes Datenmaterial dazu gibt, ob man einfach so sagen kann, weil Polizei eine hierarchisch und autoritär strukturierte Organisation, Institution ist, gehen da automatisch Leute hin, die eben auch sich stärker hingezogen fühlen zu Autoritarismus, zu einer dominanter Männlichkeit etc. Weil man nämlich auch sehen muss, dass viele Polizeibeamte oder Anwärter und Anwärterinnen als Motiv angeben, dass sie die Vielfalt des Berufs interessiert und dass sie auch der Gesellschaft was Gutes tun wollen. Und das muss man ja auch als Motiv durchaus ernst nehmen. Und wenn wir uns jetzt die neuere Forschung angucken, dann muss man sagen, es gibt im Moment eine einzige aktuelle Studie, die kommt aus Hessen, beauftragt vom hessischen Innenministerium und auch durchgeführt, nicht unbedingt ausschließlich von unabhängigen Wissenschaftlerinnen, die sind nur im Beirat der Studie, zu der Frage, wie sind eigentlich die Einstellungen und die politischen Selbstverortungen von Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen. Und es ist wenig überraschend, dass die Selbstverortung quasi als Ergebnis hat, dass mehr als zwei Drittel sich in der demokratischen Mitte verorten. Was das aber konkret heißt, das wird in dieser Studie leider nicht abgefragt. Das muss man auch sagen. Deswegen, um die Frage wirklich beantworten zu können und um diesen alten Streit auch aufheben zu können, fehlt es einfach an unabhängiger Forschung. Und es fehlt an dieser Forschung, weil die Innenminister der Länder und des Bundes das beauftragen müssten und das bislang eben nicht gewollt war.
Jetzt könnte man ja auch zynisch sagen, dass ja vorrangig Betroffene von rechter Gewalt eher gesellschaftliche Minderheiten sind, People of Color, Obdachlose, weiß ich. Und jetzt aber spätestens mit dem Mord an Walter Lübcke als CDU-Politiker sollte ja irgendwie auch dem Letzten klar sein, wer alles Feindbild sein kann. Würden Sie auch sagen, dass es da vielleicht dann auch eine Zäsur gibt, um vielleicht dann auch den letzten Leuten auch in so Innenministerien vielleicht mal die Augen zu öffnen?
Na, ich würde es nochmal anders sagen, ja. Natürlich gibt es diesen sehr starken Satz, Polizei ist Spiegelbild der Gesellschaft. Über die Bundeswehr konnte man das bis zum Ende der Wehrpflicht eigentlich auch sagen. Jetzt kann man das nicht mehr sagen. Aber wenn wir uns anschauen, was die hessische Studie auf die Frage zum Beispiel von Mobbing-Erfahrungen aufgrund von und von Erfahrungen von rassistischen, sexistischen, homophoben Beleidigungen, die Polizeibeamte durch andere Beamtinnen und Beamte machen, ergibt dann, sagen da 15% und an anderer Stelle sogar etwas mehr als 15%, dass sie selbst Erfahrungen mit rassistischen Beleidigungen unter Kollegen gemacht haben, mit sexistischen Beleidigungen etc. etc. Insofern kann man auch sagen, ja, Polizei ist Spiegelbild der Gesellschaft. Und zu Ihrer Frage, hat sich die Haltung von politisch Verantwortlichen durch den Mord an Walter Lübcke geändert, würde ich sagen, ich würde es so sagen, die Recherchen von unabhängigen Antifaschistinnen und von Journalistinnen zu extrem rechten Netzwerken in der Polizei, in der Bundeswehr, waren ganz zentral dafür, dass es inzwischen zumindest auf der Führungsebene einen anderen Umgang sowohl mit dem Thema an sich gibt, nämlich seit circa einem Jahr wird es überhaupt öffentlich benannt, auch von Bundesinnenminister Horst Seehofer, und dass es auch auf Führungsebene in einer Reihe von Fällen andere Entscheidungen gegeben hat. Ja? Also nehmen wir die Hitlergrüße von Polizeischülern in Bautzen vor kurzem, die sofort suspendiert wurden und zu denen sich die Landespolizeischule in Sachsen auch sofort geäußert hat, ja, und wo es sofort eine Verurteilung gegeben hat. Oder nehmen wir eine extrem rechte, antisemitische, rassistische Chatgruppe unter Polizeischülern an der Polizeischule in Baden-Württemberg. Auch dort, die Schule hat es öffentlich gemacht, hat die Schüler suspendiert, ja. Undenkbare Vorgänge noch vor 2 Jahren, wo das nämlich komplett unter den Teppich gekehrt wurde und wo allzu oft eben gesagt wurde, naja, ist vielleicht nicht besonders, also wird nicht unbedingt toleriert, gilt aber irgendwo noch als dummer Jugendstreich so. Und diese Normalisierung, die es lange gab im Umgang mit Holocaust-Leugnung, mit Rassismus, mit Homophobie etc., die scheint zumindest, was die Führungsebene anbetrifft, inzwischen an ein Ende gekommen zu sein. Und das ist wirklich ein gutes Zeichen. Und es ist wichtig, ja, weil gerade in hierarchisch strukturierten Organisationen, gerade da kommt es eben darauf an, wie Leitung, wie Führung mit rassistischen Vorfällen umgeht. Ja. Und wenn es geduldet wird, dann ist auch klar, dass diejenigen, die das nicht dulden wollen, in der Minderheit sind. Ja. Dann ist auch klar, dass diejenigen, die das unter Umständen sogar thematisieren wollen, zur Anzeige bringen würden, etc., etc., dass die keinen Schutz genießen. Und das ist ja auch ein großes Problem, dass der Umgang mit sogenannten Whistleblowern und Whistleblowerinnen nicht geregelt ist und dass sie eben allzu oft ausgegrenzt werden und immer noch in der Minderheit sind. So. Und es ist tatsächlich eine Frage der Führungskultur, ob sich das ändert.
Nun sind Sie ja nicht nur als Journalistin tätig, sondern Sie sind ja auch Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Ist es denn für Sie auch spürbar, dass diese ganzen Ereignisse und Aufdeckungen sich auch auf Betroffene von rechter Gewalt auswirkt?
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel die Opferberatung in Mecklenburg-Vorpommern, Lobby, die unterstützen und begleiten seit inzwischen 3 Jahren die Betroffenen kommunalpolitisch und antifaschistisch und antirassistisch aktiven Frauen und Männer, die auf der sogenannten Todesliste von Nordkreuz standen, also von diesem extrem rechten Netzwerk aus Elite-Polizisten und Elite-Soldaten, ja, die ja Feindeslisten angelegt haben mit höchstpersönlichen Informationen zu eben diesen 40 Menschen, neben den Feindeslisten, die sie im Netz gefunden haben. Und die Opferberatung haben oder die Opferberatung in Mecklenburg-Vorpommern und die Betroffenen haben halt von Anfang an gesagt, hier muss umfassend aufgeklärt werden und die Betroffenen müssen informiert werden. Ja, die Betroffenen haben offene Briefe geschrieben an den Ministerpräsidenten, an den Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, der die längste Zeit so getan hat, als wenn das tatsächlich nur also der wirklich die längste Zeit das Ganze verharmlost hat, den politischen Gehalt völlig rausgenommen hat, immer nur von Preppern gesprochen hat, was einfach nicht zutreffend war. Und die Betroffenen haben immer gesagt, wir wollen Informationen darüber, was eigentlich an Informationen über uns gesammelt wurde. Und sie sind nicht informiert worden, 2 Jahre lang. Dann hat das BKA quasi eingegriffen und hat das LKA Mecklenburg-Vorpommern gezwungen, zumindest mal 40 Kommunalpolitikerinnen zu informieren. Und auch das ist natürlich verrückt, ja, weil die sind ja selbst in einer Situation, wo sie selbst am besten entscheiden können, wie gefährdet sie auch sind. Ja? Weil die wissen, welche Nazis in ihrer Umgebung aktiv sind, wer unter Umständen an der Ausspähung noch beteiligt gewesen sein könnte. Und die wollen sich nicht darauf verlassen, dass das BKA und das LKA sich hinstellen und sagen, ne, wieso, es sind doch nur so abstrakte Listen und niemand ist gefährdet. So, das ist das eine. Und natürlich ist das andere, wenn Betroffene erfahren, dass bei den Netzwerken Polizeibeamte aktiv sind, die persönliche Informationen, die ansonsten öffentlich auch nicht zugänglich sind, zum Beispiel private Meldeadressen, von Polizeibeamten entweder weitergegeben werden an militante Neonazi-Gruppen oder diese Polizeibeamten sich selbst in diesen Gruppen organisieren und dann durch den privilegierten Zugang zu privilegierten Informationen quasi die Feindeslisten anreichern, ja, das schafft eine enorme Verunsicherung. Wenn man nicht weiß, ob der Freund und Helfer kommt oder der Freund oder die Helferin der örtlichen Nazi-Kameradschaft, das sorgt für einen großen Vertrauensverlust.